Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 115. Meine Güte, die Zahl wird auch immer größer. Mit mir dabei, diesmal aus dem Hotel, ist der Marc. Hi, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Ich hoffe, mein Internet heilt das einigermaßen hier aus. Aber wir dachten uns, wir wollen das hier auf keinen Fall sausen lassen mit Radio Ravnica. Und wir haben neulich schon aus Versehen eine Folge ausgelassen. Das wollten wir jetzt nicht wiederholen, dementsprechend. Neue Folge, neues Glück und wir haben coole Themen, oder?
Ja, genau. Ich hoffe, technisch gesehen funktioniert alles. Verzeiht die ab und zu vielleicht mal etwas pixelig werdenderen Bilder, aber wir versuchen einfach so gut wie möglich euch den Content zu bringen, den ihr verdient. Wir haben heute ein paar interessante Themen. Wir haben zum einen haben wir die Magic World Championship, die jetzt dieses Wochenende, wenn ihr das guckt, an diesem Freitag beginnen. Dann reden wir ein bisschen über Standard. Wie gesund ist es eigentlich und haben wir es eigentlich schon wieder gelöst? Gibt es wieder Problemkinder? Zu guter Letzt haben wir dann noch Ankündigungen zu Innistrad Double Feature und Commander Collection Black. Und natürlich dann Ask Us Anything, eure Rubrik, wo ihr uns Fragen stellen könnt. Und bevor wir jedoch loslegen, gehen wir kurz darauf ein, dass wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, wären wir euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr uns abonnieren könntet, auch gerne beim MTG Blackside vorbeischauen könntet, denn der macht ausgezeichneten Content. Also dasselbe auch dann für Spotify und Apple Podcast, da gerne mal followen und dasselbe auch für positive Bewertungen, soweit es denn möglich ist. Egal, welche Plattform ihr benutzt, das hilft uns einfach mehr gefunden zu werden, mehr Leute zu erreichen, die sich vielleicht auch für Magic the Gathering interessieren. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten könnt, haben wir Twitter, Instagram und Discord natürlich. Und der Discord ist auch dafür da, wenn ihr uns Fragen stellen wollt, könnt ihr das eben dort tun. Kostet nichts, einfach könnt ihr den ganz normal joinen und in den Dialog treten mit uns. Zu guter Letzt haben wir noch Patreon, patreon.com/gamery, wo ihr uns finanziell unterstützen könnt. Und ab einem gewissen Rang taucht ihr dann auch in den YouTube-Endcard und in am Ende von jedem Podcast werdet ihr nochmal namentlich genannt, wenn ihr das denn so wollt. Wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen wollt, ihr kriegt die Podcasts in voller Länge und als Video zur Verfügung gestellt, als kleinen Bonus obendrauf. Und das soweit mit der Vorreden. Ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein in die Magic World Championship. Genau, dieses Wochenende findet es statt. Hast du Bock? Freust du dich?
Ich habe erst neulich erfahren, dass es überhaupt diese Woche ist. Dementsprechend, ich habe noch keine Ahnung.
Ja, ähnlich geht's mir da auch. Ich glaube, wir haben letzte Woche, haben wir noch fälschlicherweise gesagt, dass es etwas später vielleicht käme. Mhm. Dann wurden wir korrigiert in den Kommentaren. Und es ist tatsächlich schon dieses Wochenende. Was euch erwartet wird erwarten wird, ist 16 Spieler, die sich über das Jahr, über die Season für die Worlds qualifiziert haben, über verschiedene Mechanismen, über die Set Championships, über Gauntlets, über große Punktzahlen beim MPL oder was auch immer da alles los war. Auf jeden Fall 16 Spieler, wo haben sich qualifiziert für dieses Turnier und es werden 10 Runden gespielt. Unter den Teilnehmern sind unter anderem natürlich der aktuelle World Champ Paolo Vito Dama de Rosa, aber auch Legenden wie Gabriel Nassif, Sam Pardy und Matt Sperling, die auch schon eine ganze Zeit dabei sind. Und wir haben auch tatsächlich 2 Spieler aus Deutschland. Einmal den Arne Huschenbett und den Jan Merkel. 2 Spieler, die hat man auch, kennt man in Deutschland tatsächlich. Die haben hier auch schon mal Turniere mitgewonnen, oder?
Ja, genau. Also über Arne haben wir, glaube ich, Anfang des Jahres geredet. Und Jan Merkel hat, glaube ich, neulich erst was gewonnen, um halt sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Und ja, dementsprechend schon ganz cool, dass 2 deutsche Spieler dabei sind. Also ein Achtel der Spieler sind deutsch. Und das jetzt nicht aus dem Dachverband oder so, sondern explizit deutsch, nur aus dem deutschen Raum. Und das finde ich schon sehr, sehr cool, muss ich einfach sagen.
Ja, definitiv. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass wir es zweimal direkt schaffen, weil es ist ja normalerweise ein sehr amerikanisch dominiertes Feld.
Oh ja.
Und am Freitag, wenn ihr zugucken wollt, am Freitag auf twitch.tv/magic wird Runde 1 bis 5 gespielt. Am Samstag dann Runde 5 bis 10 mit eventuellen Tiebreakern, sodass man am Ende des Tages weiß, wer in die Top 4 kommt. Und am Sonntag erwarten wir euch dann halt eben die Top 4, wo das Finale ausgespielt wird und der neue World Champ verkündet wird. Die ersten drei Runden, also Runde 1 bis 3, sind Midnight, Hunt, Draft. Und danach wird der Rest Best of 3 Standard Constructed gespielt. Jeder Teilnehmer bekommt ja einfach nur fürs Spielen quasi $50,000 und darüber hinaus dann auf Platz 1 $70,000, auf Platz 2 $40,000, auf Platz 3 $25,000 und das Mindeste ist quasi $5,000. Also es ist schon echt ein großes Event, ja, wo es um sehr, sehr, sehr viele geht. Wie findest du die Formatauswahl? Hättest du dir vielleicht Historic gewünscht oder irgendwas anderes, was man auf Arena spielen kann?
Wir haben ja keinen Brainstorm-Counter mehr, also warum soll ich mir Historic wünschen? Nein, tatsächlich ist es so, dass ich das sehr, sehr cool finde, dass sie Draft reinnehmen. Ich finde, Draft ist also die fairste Art und Weise zu zeigen, dass man irgendwie cooles Magic spielen kann. Auch wenn es natürlich glückabhängig ist. Also jeder beschwert sich, ist glückabhängig, wo ich sage, Sealed wäre glückabhängiger. Da finde ich Draft schon ganz cool. Und natürlich Standard Constructed, weil Standard ist das, was Magic cool will und will, dass ihr das spielt und kauft und darauf baut Arena auf.
Ja, und das stimmt. Also wie gesagt, das wird auch eine Remote-Veranstaltung werden. Also die Leute werden nicht eingeflogen oder so. Das Ganze wird auf Arena stattfinden. Und halt eben auf twitch.tv/magic. Eine spannende Sache ist noch bei der ganzen Geschichte ist, das wird das letzte große Event sein, bevor es dann ja mit Organized Play, mit Professional Play erstmal aufhört. Erwartest du irgendwo eine Ankündigung, dass jetzt bei dem Stream irgendwas kommt, wo man sagt, okay, übrigens, so geht's weiter? Oder sind deine Erwartungen da eher gering?
Nee, meine Erwartungen sind gering. Aber für Wizards und für Magic und für das Bild nach draußen, was Magic bietet, wünsche ich mir, dass sie jetzt was bringen, dass sie jetzt was sagen, dass sie sagen, hier ist die Weltmeisterschaft. Das war das dieses Jahr. Übrigens, nächstes Jahr Weltmeisterschaft noch größer, noch cooler, noch bombastischer. Und so kommt ihr dahin. Und das ist also etwas, was ich mir wirklich wünsche, weil alle anderen Kartenspiele, die aktuell viel gespielt werden, Yu-Gi-Oh!, Flesh and Blood und andere Sachen, haben alle mittlerweile einen sehr klaren Weg. Und wirklich eine richtig aktive Turnierszene. Und das fördert diesen Spielgeist von den Spielern. Die Spieler haben in den anderen Spielern jetzt schon in Flesh and Blood Leute, wo sie sagen, boah, das ist voll der gute Flesh and Blood-Spieler. Ja, gut, klar. Wir haben so Leute wie Arne oder so, die wissen ja, das ist ganz, ganz cool. Aber wenn das jetzt nicht gerade zwei deutsche Vertreter wären, also von den anderen Leuten, muss ich ehrlich sagen, habe ich gefühlt noch von keinem ein Match gesehen. Dementsprechend fehlt da einfach was. Es fehlt dann die Competitive Scene und vielleicht nennen sie es nicht mehr Professional Play. Sie haben ja damals auch Grand Prix umbenannt in Magic Feste. Vielleicht nennen sie es, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber irgendwas müssen sie machen. Irgendwas müssen sie machen, weil wenn sie das nicht machen und diesen Anschluss verpassen, dann es klingt doof, wenn ich sage, aber sehe ich schwarz.
Ja, es ist tatsächlich so, dass es hat so ein bisschen den, ich weiß nicht, ob es für dich auch ähnlich wirkt, aber bei mir hat so ein bisschen den Eindruck, als ob Magic gar nicht Organized Play machen möchte. Ja. Für mich klingt das oder hört sich das alles so an, sie würden am liebsten einfach quasi ihre Produkte machen und Special-Versionen und so weiter. Und dieses ganze Organized Play, da wird sowieso immer gemeckert, das ist teuer, das lohnt sich nicht. E-Sports hat jetzt auch nicht geklappt, obwohl Arena schon, weiß nicht, 3 Jahre draußen ist oder so. Hier, lass das mal Channel Fireball und so machen und SCG. Und tatsächlich beide haben ja schon Ankündigungen gemacht, zumindest im amerikanischen Raum, dass es da wieder große Events geben wird. Ich meine, im November wird Las Vegas, also quasi Grand Prix Las Vegas nachgeholt. Nicht Grand Prix, aber es werden zwei große Modern-Events, beziehungsweise zwei Events stattfinden. Eins davon ist Modern. Glaubst du, es ist so ein bisschen die Zeit vorbei von Wizards of the Coast macht Events und wir werden jetzt mehr den Shift sehen, so zu privaten Leuten, jetzt vielleicht in Europa mehr so die Card Market Series, die so dieses, den Rest quasi aufhebt und sagt, okay, wir machen daraus noch was, oder?
Das ist ja tatsächlich und ist schon passiert. Also Channel Fireball hat ja vorher auch schon die Magic Fest an die Grand Prix gemacht. Card Market hat in Europa und in so weiter die Sachen gemacht, die jetzt nicht Magic Fest waren. Und Star City Games war immer schon völlig autark oder alleine. Von Wizards selber organisierte Turniere gab es praktisch fast gar nicht mehr. Auch schon vor dem ganzen Pro-Play, E-Sports und sonstigen gab es das überhaupt nicht. Also nicht wirklich. Und dementsprechend sehe ich halt schon so den Weg, dass sie sagen werden, okay, macht ihr mal wieder. Und was sie angekündigt haben, ist, dass sie jetzt ein bisschen mehr diese Szene in den Local Game Store prügeln wollen, wieder mal. Vielleicht sehen wir Return of PPTQs und RPTQs und all so ein Quatsch.
Ja. Ja, es ist vor allen Dingen gerade mit Blick auf andere Sachen. Also wir hatten ja tatsächlich noch vor der Ankündigung, dass es wieder ein Magic-Event in Las Vegas geben wird, hatten wir ja die Flesh and Blood-Turniere in Las Vegas, beziehungsweise das große Turnier. Und da war es schon auch selbst mit Covid, selbst mit Maske und so weiter, war es schon echt ein gutes Event, was sehr sich großer Beliebtheit erfreut hat. Und da zeigt mir auch schon wieder so, ich meine, es wird ja immer der Gegenpunkt gesagt, so von wegen Wizards of the Coast, nur irgendwie 5% oder nur 10% der Spielerschaft spielen überhaupt bei sowas mit. Aber fürs Feeling und einfach so für dieses, es kann um was gehen. Man kann, wenn man sich genügend mit auseinandersetzt, kann man eben gucken, ob man auf große Turniere schafft. Das ist halt irgendwie fürs Gefühl sehr wichtig, meiner Meinung nach. Und ich hoffe halt, also ich muss auch sagen, gerade die World Championship, ich persönlich bin jetzt nicht so gehypt, was das angeht. Einfach nur, weil es halt leider ein Arena-Event wird. Das heißt, wir werden wieder Leuten dabei zuschauen, wie sie als in die Webcam reden und dabei Karten über den Desktop hin und her ziehen. Und es ist halt einfach nicht dieses Paper-Feeling in einer geilen Arena an einem geil designten Tisch mit der mit vielleicht sogar Live-Publikum, mit Leuten mit dem Kommentatorenpult, der dann irgendwie noch mit dabei sitzt. So, die sitzen halt alle zu Hause und irgendwie ist das natürlich weniger cool einfach. Also ich meine, sie können es wahrscheinlich nicht anders machen, aber keine
16
Ahnung.
Leute, ich weiß nicht, also 16 Leute einfliegen für eine Weltmeisterschaft für einen Preispool von 100.000, über 800.000, fast eine Million, halbe Million.
Es ist über eine Million, glaube ich, wenn man alles zusammenzieht.
Und
ja,
da kann man halt schon mal sagen, okay, dann fliegen wir die 16 Leute ein, das sind was weiß ich, 2.000, 3.000 Dollar. Und dann machen wir den Hotel nochmal 4.000 Dollar und dann spielen wir in dem Hotel. Also da sehe ich null Problematik eigentlich drin. Warum sie dann hingehen und sagen, ja, Arena, ist halt klar, sie wollen halt Arena weiter promoten. Und ich denke, wenn sie irgendwie irgendwas ankündigen werden mit einer Pro-Szene und sonstiges, wird das auch wieder hundertprozentig Arena werden.
Ja, also ich habe ja nicht mal was dagegen, dass Arena als ein Teil der Competitive Scene bleibt. Aber ich fand ja das Modell kurz vor Corona gar nicht mal so übel, wo wir quasi diesen einen Baum haben. Der war natürlich viel zu kompliziert und es waren wieder viel zu viele Events dabei. Wir hatten so einen Nachfolger von der Pro-Tour mit der Player-Tour, die ja regional stattfinden sollte. Wo ich mir auch irgendwie gedacht habe, okay, das ist ja zumindest schon mal was. Das ist ja zumindest was, hey, wo du dir zu Hause privat sagen kannst, ich probier's mal in so eine Player-Tour zu kommen. Und dann halt einfach, alle Events mitzunehmen, die man irgendwie erreichen kann, um es halt eben dieses Ziel zu erreichen. Das ist ja genau das, was vorher bei der Pro-Tour viele Leute motiviert haben. So von wegen, ey, ein Riesenabschluss irgendwie in der Grand Prix kann einem schon so weit bringen, am Ziel die Pro-Tour zu erreichen. Und ich hoffe halt, dass sie irgendwas ankündigen, was wieder dieses Gefühl erzeugt. Dieses Gefühl von, ich habe Bock, mich wirklich hinzusetzen, mich mit dem Meta auseinanderzusetzen und zu sehen, okay, was sind die besten Strategien, was sind die besten Deck-Tags. Weil so ein bisschen, in meinem persönlichen Empfinden ist es so ein bisschen so, warum soll ich aktuell mich mit Magic so auseinandersetzen, was aktuell in Decks gespielt werden? Ich meine, natürlich, klar, das gehört zum Podcast dazu, dass ich das mache. Das fehlt halt so ein bisschen, so diesen Anreiz von wegen die Competitive Season hat angefangen. So, und ja, ich hoffe halt wirklich, dass da was kommt. Aber schauen wir mal. Willst du es dir angucken?
Wahrscheinlich nicht. Ich muss Freitag arbeiten, Samstag arbeiten und Sonntag bin ich schon verplant.
Naja, also ich werde mal gucken, wenn ich es zeitig irgendwie reinkriege, werde ich es mir anschauen, aber das ist ja auch schon wieder was, ne? Früher war so jedes Wochenende Grand Prix, man hat immer super gern das mal laufen lassen und jetzt so, ach ja, World Championship, das wichtigste Event eigentlich so und man hat eigentlich keine Zeit.
Nee. Oder halt einfach Interesse.
Genau. Aber ich würde mal sagen, wir gehen mal weiter und zwar das aktuelle Standard. Hast du es in irgendeiner Art und Weise mal spielen können und wie ist dein Eindruck so davon?
Ja, wir haben es letztes Mal schon drüber berichtet, so ein bisschen. Und ich habe vor Anfang, gerade als Midnight Hand rauskam, habe ich sehr, sehr viel gespielt mit Whatever. was einfach nur ein Aggro-Deck ist und halt super schnell dich Richtung Platin-Dia hochprügelt, ohne Probleme. Mhm. Und zumindest ganz am Anfang hat, nach der Zeit wird es immer schwerer, weil, ja, grün.
Ja, Tatsache. Es ist momentan wieder so eine gewisse Bewegung im Standard drin. Ich für meinen Teil, ich habe tatsächlich letzte Woche Freitag, habe ich mal ein Standard-FNM mitgespielt und ich habe mir ein weiß-basiertes Agro-Deck mit weiß-schwarz kombiniert so zusammengeworfen und hatte teilweise wirklich, weil ich keine Karten für Standard hatte, ich so 3 Common One-Drops aus dem einen Set und 1 Common One-Drop aus dem anderen, weil das war die einzige Kombination, wie ich dann auf genug One-Drops kam. Also es war schon ziemlich wild. Aber ich habe es gespielt und es hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, weil halt natürlich in dem Local Game Store, wo ich war, sehr viele Leute auch mal Eigenbrews spielen, irgendeine Golgari, Magecraft-Kombo oder sowas versuchen. Aber auch da habe ich gemerkt, grün ist momentan wieder so eine, so eine Farbe, die irgendwie über den anderen steht. Und das fällt auch vor allen Dingen auf, wenn man sich die letzten Turniere und Events anguckt. Wir haben zum Beispiel SEG Tour Online, wo Standard gespielt wurde, wo wir in 4 der Top 5 ist Izzet Dragons vorne und der Rest ist quasi Mono Green Aggro. Wir haben einmal Mono White Aggro. Dann wieder das 5K SCG Tour Online Championship Qualifier. Da haben wir ganze 7-mal in der Top 5, 4-mal in der Top 5 Mono Green Aggro. Einmal Epiphany, also Izzet Control und 2-mal White Aggro. Und je weiter man sich mit mehreren Turnieren beschäftigt, desto mehr fällt auf, das ist schon ein sehr krasses Zwei-Deck-Meter in gewisser Weise. Würdest du sagen, dass generell so eine sehr hohe Limitierung der Top-Decks, dass das problematisch ist in einem Format? Oder würdest du sagen, das ist auch eigentlich mal ganz in Ordnung? Oder hat sich das Meter noch nicht angepasst?
Grundsätzlich habe ich dazu mehrere Meinungen, weil erstens als Judge ist das großartig, weil du musst dich nur mit 120 Karten beschäftigen und danach weißt du, was du judgen musst. Als Spieler muss ich sagen, finde ich es ein bisschen schade, weil man spielt halt Schere, Stein, Papier oder Schere. Dementsprechend fehlt da irgendwas. Aber es gibt ganz viele Formate, die immer wieder so 3 Decks an der Spitze haben und dann eben, wie gesagt, Schere, Stein, Papier spielen und dann hin und wieder mal so andere Leute mitspielen dürfen, mal in den Top 8. Und ich glaube, da steuern wir aktuell im Standard auch hin, dass wir eben genau das haben, wir haben Grün in beliebig viel Ausfahrt. Ja, und dann haben wir Blau-Rot in beliebig Auswahl. Und hin und wieder mal den Mono-White-Spieler.
Ja. Und das ist halt irgendwie sehr interessant, weil ich habe so das Gefühl, jetzt wenn man sich das Power-Level von den Sets anguckt, da gibt's jetzt nicht so ein Set, was man sagt, okay, das ist jetzt der Bringer, sondern es ist eigentlich mehr so die Baseline wieder von dem, wie der Farbkuchen quasi aufgeteilt ist. Und zwar, wenn man sich die grünen Decks anguckt, und da würde ich jetzt auch zum Beispiel mal Schwarz-Grün oder auch Weiß-Grün mit reinpacken, weil dort sind halt sehr viele Karten, die einfach so wie so ein Grundgerüst sind von grünen Decks. Da hast du halt deine Ezekiah's Chariot, dein Renan 7 natürlich. Deine Ranger-Class eventuell, zumindest im Sideboard. Und das sorgt halt eben dafür, gerade zum Beispiel Ranger-Class, das verstärkt halt eben starke Karten noch mehr und bringt halt irgendwie Card-Draw. Ezekiah's Chariot, haben wir schon beim letzten Woche geredet, ist halt einfach so eine dieser Karten, unfassbar schwer loszuwerden, außer halt mit Counterspells. Und das bringt uns quasi zu dem anderen Deck gleich wieder rüber. Aber auch gerade das Mono-Green-Aggro-Deck, das, was ich mal sagen würde, die stärkste Variante von grünen Decks einfach gerade ist, das hat halt eben so Hammer-Two-Drops wie Werewolf Packleader, ein, ich glaube, 2-Mana 3-3, was noch mal eine Karte zieht, wenn du mit 6 Power angreifst. Und dann eben
3-2, aber ja.
Oder 3-2. Dann halt eben Old Growth Troll, der zwar 3 grüne Mana kostet, riesig ist. Und wenn du ihn zerstörst, kann der halt später als Token wiederkommen. Ja. Also einfach wieder so dieses Grundthema bei Grün. Die können irgendwie alles. Die können aus dem Friedhof oder die können halt irgendwie wiederkommen. Die können Card Draw, die sind riesig. Ja. Hat es Wizards immer noch nicht geschafft, so grün auszunavigieren, beziehungsweise diese grüne Problematik zu umschiffen?
Ich finde das nicht schlimm. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Als ich angefangen habe in Magic, haben wir jeden Grünspieler belächelt. Man konnte grün splashen, weil man wollte Birds of Paradise, Sakura Tribe Elder oder Abnutzen spielen. Und dann war es das. Also es gab keinen anderen Grund, grün zu spielen. Und das hat sich über Jahrzehnte hingezogen. Ja, man hatte mit Ravnica mal so ein bisschen grün-weiß, grün-schwarz, bla bla bla. Niemand wollte grün spielen. Grün war die schwächste Farbe über Jahrzehnte hinweg, meiner Meinung nach. Klar, sie haben so starke Sachen wie, oh mein Gott, Tarmogoyf, oh mein Gott, Sylvan Library, oh mein Gott, hin und wieder mal kommt eine grüne gute Karte raus. Aber alleine, wenn ich mir überlege, wenn ich meinen Ordner anschaue, meine Ordner, die ich so daheim habe, mein kleinster Ordner ist grün. Und die Karten, die da drin sind, sind so alle aus den letzten 3, 4, 5 Jahren. Also nicht alle, aber fast alle. Sehr, sehr viele. Und dementsprechend finde ich das voll okay, dass sie jetzt hier mal einen Shift machen und sagen, wir haben jahrelang weiß und rot zum Beispiel stark gepusht und haben denen immer wieder coolen Stuff gegeben. Jetzt pushen wir das mal ein bisschen rum. Warum blau immer noch Zeug bekommt, verstehe ich nicht.
Ja, das ist, also ich würde dir da in Teilen widersprechen, weil ich finde halt schon, dass wenn wir jetzt, wir haben ja schon einen sehr krassen Trend, du hast ja eben schon gesagt, so 3, 4 Jahre, ist halt grün einfach so auf dem Vorkommen. Wir haben halt auch aus den Ravnica-Sets, aus den letzten Ravnica-Sets, hier diese Hydroid Crisis, die halt einfach, gut, die ist grün-blau, muss man so sagen, genauso wie in Oko, aber halt eben eine Once Upon a Time. Ist halt so eine Karte, die spricht mir persönlich jetzt nicht grün an und mittlerweile ist es halt wirklich so, grün wird sehr viel assoziiert mit Natur, ne, dann darüber kannst du ja irgendwie alles, wie soll ich sagen, assoziieren. Da kannst du Card Draw mit assoziieren, da kannst du mit sehr starke, mächtige Urbiester irgendwie mit assoziieren. Aber eben eigentlich steht es ja mehr für Ramp und bitte?
Wiederbelebung oder auch mit dem mehr Ressourcen aus dem Friedhof holen und sonst was, das könntest du auch alles für grün benutzen.
Ja, yeah, genau. Und das ist halt eben so das Ding. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie wird mir der Kuchenanteil in Richtung Grün ist immer so ein bisschen stärker als beim Rest. Und das ist halt eben so ein bisschen das Problem, was ich da schon sehe. Und Blau hat halt zumindest jetzt, um wieder auf Standard zurückzukommen, den krassen Vorteil, dass es halt die sauberste Antwort irgendwo ist auf Grün. Denn Seeker's Chariot, Werewolf Pack Leader, Ranger Class, Old Cross Troll, alles kein Problem, weil man es weg countern kann. Das Problem kommt erst dann, wenn man es zerstören möchte. Und darüber hinaus haben wir halt eben noch Alruin's Epiphany, eine ja äußerst starke Karte im aktuellen Meta. Nicht unbedingt, weil sie selbst besonders stark ist, sondern weil sie einfach dafür sorgt, dass die wenigen Finisher, die diese Control-Decks eben spielen, sprich halt Goldspan, Dragon und so weiter, ja eben noch viel stärker werden, weil sie dann noch mal Raum zum Atmen bekommen. Oder zum Beispiel Smoldering Egg ist so ein Fall, ne? Der nimmt ja quasi die Mana-Kosten auf und packt dir auf Counter mit drauf. Und wenn du dann bei 7 bist, dann ist quasi hast du wieder einen riesen Drachen, der wieder kleinere Kreaturen wegschießt und so weiter. Und das ist halt einfach der große Pluspunkt. Plus du hast noch so Sachen wie Expressive Iteration, eine quasi Scry 2, Draw 2 für 2 Mana, was schon echt riesig ist. Burning Hands und Cinderclasm, eben verschiedene rote Removal-Sachen, die du halt in dem Ilse-Deck sehr gut kombinieren kannst, für eben kleinere und auch eben größere Board-States. Und so eine Flexibility haben irgendwie andere Farben nicht, meiner Meinung nach. Also gucken wir uns das weiße Deck an. Mono White Aggro ist halt eben so, wie man sich's vorstellt, wie immer White Weenies ist. Viele kleine Kreaturen, die einfach den Geschwindigkeitsvorteil nutzen, um den Gegner zu überwinden. Ich weiß nicht, Schwarz taucht so super wenig im Moment auf. Keine Ahnung. Spürst du das denn, wenn du Arena spielst und jetzt mit deinem UR Delver Deck ladderst? Spürst du da auch so eine Tendenz zu den beiden Decks oder ist das quasi auf der Ladder nochmal was anderes wie bei diesen Turnieren, die wir jetzt gerade besprochen haben?
Also was ich auf jeden Fall noch mehr sehe als das, was jetzt ist, was wir noch gar nicht richtig angesprochen haben, ist dieses Rot-Grün-Werwolf-Agro oder Wolf-Agro. Ich weiß nicht, ob es pur Werwolf, ob man es als Werwolf bezeichnet, weil es sind ja doch auch einige andere Wölfe und Werwölfe aus anderen Sets mit dabei. Es ist ja nicht nur, wenn es Drachenzeit hat. Und da kommen dann eben das von dir angesprochene, du hast diesen grünen Grundbaukasten mit Chariot, Rangers Class und so weiter und so fort. Und dann kannst du dir so ein bisschen Sparkling Spice oben drüber schmeißen. So, ich spiele halt grün Werwölfe oder ich spiele grün dicke Viecher oder so. Und Ich finde das jetzt persönlich, wie gesagt, an für sich nicht schlimm. Gerade wenn du halt ein Deck hast, was wenige Leute am Schirm haben, du einfach so da durch die Leute durchrennst, weil dann machen die einen Chariot, ja, dann hau ich dich kaputt mit fliegenden Kreaturen. Oder eben die, naja, anderen blau-roten Control-Decks, wo du einfach hingehst und sagst, ja, dann spiel noch Runde 7, dann alle Runden, bis dahin hast du noch 2 Leben und bist tot, egal was ich topdecke.
Ja, das stimmt. Also tatsächlich, was ich so ein bisschen gelernt habe, ich habe ja quasi so mein Deck Marke Eigenbau gespielt und ich habe überlegt, ob ich mir was anderes holen soll, aber auf der anderen Seite möchte ich in Standard jetzt nicht so viel Geld investieren. Auf der anderen Seite dachte ich mir so, irgendwie ist es auch eine schöne Underground-Challenge, sich was vorzunehmen, das halt zu besiegen. Und was tatsächlich sehr gut funktioniert gegen beide Decks, meiner Meinung nach, ist einfach Hand Disruption, sprich sowas Einfaches wie Duress. Weil selbst gegen Mono Green, klar, es hast nicht immer einen Hit, aber gerade Ranger Class, Azika's Chariot, manchmal sogar ein Removal Spell, wie dieser Blizzard Bash oder wie er heißt, dieser grüne Removal Spell. Die kriegst du halt weg, natürlich halt bei Izzet Control, eben Alruin's Epiphany, eben die ganzen Karten und so weiter. Und es gibt dir halt wichtige Informationen, um den Rest zu navigieren. Ich persönlich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Mir tut es ein bisschen leid für Standard, dass es halt immer noch keine 1A-gute Zeit bekommt. Erst war die ganze Zeit Throne of Eldraine das große Thema, jetzt sind es halt irgendwie das 2-Deck-Meter. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob wir wirklich Bans brauchen, weil es ist ja jetzt auch schon bald wieder nächste Spoiler-Season. Dementsprechend, vielleicht kommt ja die passende Antwort im nächsten Set. Glaubst du, das wird auch, sag ich mal, das Meta dann noch mal aufwühlen, wenn dann noch mal ein Satz neuer Karten dazu kommt?
Ich denke auf jeden Fall, gerade weil in Crimson Bow erwarte ich unendlich viele Vampire und ganz wenige Werwölfe, wirklich ganz, ganz wenige Werwölfe. Und dementsprechend eher so diesen Shift in Rot, Schwarz, Weiß, das sind so die drei Farben, die ich da gepusht sehe, wo ich halt in Innistrad Midnight Hunt eher so Grün, Rot, Blau gesehen habe.
Ja, aber gerade von dem vorherigen Thema, wo wir über die World Championship geredet haben, ist natürlich auch schon wieder so ein leichter, ich will nicht sagen Downer, aber schon so, dass man denkt, ich habe schon irgendwie ein ganz gutes Bild, was mich auf der World Championship erwarten würde.
Ja, das ist vielleicht auch der Grund, warum Draft damit reingeflogen ist.
Ja, gut, das stimmt. Wobei 3 Tage auch dasselbe Format, ich glaube, da ist es fast egal, was für ein Format, ich glaube, das würde mich irgendwann langweilen.
Ja, das stimmt.
Wobei, also ich meine, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich meine, dass die eigentlichen oder die ursprünglichen Pro-Touren, die waren ja auch immer so am Set-Release oder sehr nah am Release von einem Set. Da gab es ja gar nicht mehr so diese Zeit, wo man so 2, 3 Wochen Zeit hat seit einem neuen Set, sondern wurde quasi Standard gespielt, so frisch wie es geht, oder? Glaubst du, das spielt auch sehr viel mit da rein?
Also es war immer so ein bisschen random. Ich habe Protonen erlebt, die praktisch eine Woche vorm neuen Release waren. Die waren sehr unbeliebt, weil die Leute dann geguckt haben, oh cool, hier, das spielen die Pros. Oh warte, wir haben ein neues Set. Alles, was die gespielt haben, ist irrelevant. Das haben wir auch schon erlebt. Und ich finde die Idee, dass die hingehen und sagen, ja, wir haben ein frisches Set, ihr habt eine Woche Zeit, danach müsst ihr Go geben. Das macht einen Pro-Spieler aus. Also der Unterschied zwischen dir, mir und Luis Gervais ist nicht so groß, aber er ist halt so dieses, die Leute wissen, was sie tun. Sie müssen sich mit den Decks auseinandersetzen. Sie leben davon. Es ist eine Berufung für diese Person. Sie sind keine Casual-Spieler, die einfach nur sagen, hey, cool, ich habe einen Werwolf, sondern die müssen sich mit ihrem Job auseinandersetzen. Und dann erwarte ich schon, dass sie in einer Woche konforme Decks spielen. Ob das jetzt dann auch die gesolften Meta-Decks sind, weiß ich nicht. Aber ich
Aber
erwarte, dass sie binnen einer Woche irgendwas machen können.
das ist ja genau der Punkt. Damals hat man halt noch was von solchen Turnieren, die halt kurz nach Release stattfinden, noch Sachen rausgezogen. Das ist ja auch was, was so den aktuellen ja, Magic Arena Competitive-Spiel so ein bisschen da verloren geht. Meistens war die Reaktion nach so einem großen Turnier, wir müssen irgendwas bannen und nicht, wow, guckt euch mal dieses spannende neue Deck an, was jemand quasi quergeschossen hat und damit richtig abgeräumt hat. Das ist natürlich auch so was. Je länger man wartet nach einem neuen Release oder bevor so ein Meta neu aufgeschüttelt wurde, desto mehr sind natürlich ja, die Wege geebnet. Und das ist halt auch eine, so ein frischer, eine frische Perspektive, wie man so eine World Championship vielleicht aufheizen könnte, wäre so, okay, weiß nicht, Crimson Vow Standard ist das Format und wir wissen noch gar keine Karte von Crimson Vow zum Zeitpunkt jetzt, aber wenn sie quasi spielen, würden quasi neue Karten schon mit in Umlauf kommen und sie hatten gar nicht so viel Zeit zu testen. Und das wäre halt irgendwie Wäre spannend, aber ist natürlich nicht, ist mehr Wunschdenken. Aber ich bin mal gespannt, wie sich der Standard weiterentwickelt. Wenn es schlecht ist, wie gesagt, haltet durch.
Sorry. Ich fände es cool, wenn sie das als Draft machen würden. Wenn sie hingehen würden und würden sagen, hey, hier ist euer Draft-Set und dann ist das, keine Ahnung, entweder dieses Double-Feature oder einfach Queen's Row. So nach dem Motto, ja, get good at it.
Ja, das stimmt, das wäre auch spannend. Halt einfach ein bisschen mehr Überraschung, ein bisschen mehr so rauskitzeln, nicht perfektionieren, sondern mehr so dieses, seid mal ein bisschen mutiger, ihr Pro-Spieler. Das, glaube ich, wäre ziemlich spannend. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen damit mal zum nächsten Thema. Und zwar haben wir zwei kleine Ankündigungen, oder kleine, es sind schon große und wichtige Ankündigungen für den einen oder anderen Spieler. Und zwar haben wir zwei Produkte, die wir schon wussten, dass sie rauskommen, nur wissen noch nicht, wann sie rauskommen. Und zwar haben wir einmal Innistrad Double Feature. Marc, wenn du jemanden Innistrad Double Feature erklären müsstest, wie würdest du es sagen?
Das ist das viel zu frühe, und zwar wirklich viel zu frühe Timespy Remastered für Innistrad. Weil das ist das, was sie normalerweise in 10 Jahren hätten rausbringen sollen für Innistrad, Midnight Hunt und Snow. Weil sie halt hingehen und sagen, okay, das ist ein Draft-Set mit den besten Karten daraus und es ist voll auf Draft ausgelegt.
Ja, es ist halt so ein bisschen quasi Block-Draft, könnte man das, glaube ich, ganz lose vergleichen vielleicht.
Aber sie haben ja Karten rausgenommen. Also es ist ja nicht so, dass das zwei einfach beide Sets zusammen sind. Sondern sie haben es wirklich angepasst an ein positives Draft-Erlebnis. Doppelte Karten rausgenommen, Karten, die was Ähnliches tun, die bessere Karte von beiden ersetzt und so weiter und so fort. Es ist eine ganz coole Idee. Wie gesagt, Timespy Remastered für Innistrad nur halt 10 Jahre zu früh.
Ja, so könnte man es beschreiben. Auf jeden Fall, dieses neue Set kommt zu WPN-Stores am 28.01.2022, also im Januar, Ende Januar, erwartet euch das. Tatsächlich eine Woche vorher, am 21. Januar 2022, findet ein Preview-Event statt, wahrscheinlich so eine Art Pre-Release oder Special-Event, wo die Leute hinkommen können, das schon mal vor eigentlichem Release draften können. Das wird es auch eine Promo geben, Endless Ranks of the Death, 4-Mana Enchantment mit dem Text: At the beginning of your upkeep, create X22 black zombie creature tokens with where X is half the number of zombies you control, rounded down.
Sehr, sehr
also,
stark.
Ja?
Absolut. Das ist ein Reprint tatsächlich aus Innistrad 1, glaube ich. Schlag mich nicht, wenn es nicht so ist. Aber es ist auf jeden Fall aus Innistrad. Aber sie ist sehr, sehr mächtig, gerade im Commander. Absolut wahnsinnig. Du legst die und legst einen Zombie und ab dann kriegst du halt immer wieder Zombies und Zombies und Zombies und du kriegst einfach gratis Zombies. Das ist richtig stark.
Ja, das glaube ich. Also ich wollte gerade ein bisschen den Vergleich suchen mit Bitterblossom oder sowas, aber das ist natürlich nochmal deutlich stärker, weil sie es halt quadrupelt in der Anzahl sehr, sehr schnell. Und die gibt's quasi, wenn ihr daran teilnimmt. Ich weiß nicht, ob als Gewinn oder als Teilnehmer-Promo, aber auf jeden Fall gibt's die Möglichkeit, die dann zu bekommen. Innistrad Double Feature, wird das was sein, wo du mal mitdraften würdest? Oder ist das was, wo du sagst, nee, das ist mir irgendwie zu komisch?
Ich find's cool, wenn es nicht nächstes Jahr im Januar rauskommen würde. Was soll denn das? Wir haben jetzt ein Set rausbekommen, jetzt im September. Oder? September,
Oktober? Ja, genau.
Jetzt kriegen wir eins in Ende Oktober oder Anfang November. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube Anfang November. Dann haben wir wieder einen Monat, wo irgendein Produkt kommt. Keine Ahnung, 20.000 Secret Layers. Dann haben wir im Januar dieses Double Feature, wo du praktisch dasselbe Set nochmal verkauft bekommst, was du vor 2 Monaten und vor 4 Monaten verkauft bekommen hast. Ja. Und im Februar steht uns ja schon der neue Block an. Du darfst ja nicht vergessen, im Februar haben wir, wenn ich es richtig im Kopf habe, Kamigawa.
Ja, Neon Kamigawa.
Das ist halt, Neon Dynasty. Ich fände es so cool, wenn sie dieses Double Feature einfach als zusätzliches Produkt für die VPN-Stores zum Kaufen zum Release von Crimson Vow oder von mir aus 2 Wochen später nach Crimson Vow den Leuten dann geben würden. So interessiert sich doch dann kein, ich wollte jetzt gerade böse Wörter sagen, es muss doch niemand mehr dafür.
Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich finde es halt irgendwie auch, ich meine, warum sie es gemacht haben, ist irgendwo offensichtlich. Sie haben kein Produkt für Januar. Deswegen mussten sie halt noch ein Produkt irgendwie entwerfen für Januar. Mhm. Aber das Problem ist, das ist eigentlich das falsche Produkt. Das ist das Produkt, was jetzt zu Halloween rauskommen sollte und halt nicht zur Weihnachtszeit oder zu Schneeliegezeit im Januar. Deswegen, wenn sowas käme, ich sag mal, der früheste Zeitpunkt, wo es logisch Sinn machen würde, wäre nächstes Jahr zu Halloween. So von wegen, hey, wisst ihr noch das Horrorset letztes Jahr? Lass uns das doch jetzt nochmal reviven. So.
Vor allem, weil es ja dann immer noch im Standard ist, ohne Probleme, und dann noch ein Jahr im Standard bleiben würde. Also das wäre ein ideales Feature gewesen. Oder halt, wie gesagt, jetzt direkt, aber im Januar.
Naja. Ja, also ich weiß noch nicht, ob ich es vielleicht draften würde. Das ist natürlich eine gute Gelegenheit für Leute, die... Bitte?
Ich will es auf jeden Fall draften. Ich habe mega Bock darauf. Und ich will es ja tatsächlich spielen. So ist es ja nicht. Ich habe ja mega Spaß dran. Ich habe ja auch an den Mystery Booster Convention Edition, an den normalen Mystery Booster, auch an an Timespire Remastered. Ich habe es zusammen gedraftet. Das ist wahnsinnig cool. Aber die Promotion-Aktion zeigt mir halt schon wieder, das ist so eine absolute Totgeburt.
Ja, das stimmt schon. Also ich habe auch Bock, es zu spielen, und es ist, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit für Leute, die jetzt vielleicht aktuell Standard noch nicht drin sind, aber dann halt später nochmal dazukommen, ein paar Midnight-Hand-Karten nochmal mit aufzugreifen. Aber mal gucken, wie es wird. Wir müssen mal gucken, erstmal, wie Crimson WoW wird. Und das ist ja auch erstmal eine spannende Frage. Das zweite Produkt, was wir angekündigt bekommen haben, ist Commander Collection Black, was eine ja schon voraussortierte Wahl an Karten einfach bereitstellt. Das ist quasi, ihr könnt es euch vorstellen, wie eine Secret Lair, nur mit mehr Karten drin und halt im Local Game Store. Die Karten, nur zur Auffrischung, damit ihr wisst, welche drin sind, sind einmal Ghoulcaller, Geeser, Ophiomancer, Phyrexian Arena, Reanimate, Toxic Deluge, Soul Ring, Command Tower, Liliana, Heretic Healer und ein Snake Token, ich glaube vom Ophiomancer. Und diese Karten wird es auch zu kaufen geben, ebenfalls am 28. Januar 2022. Dazu wird es auch ein Event geben, und zwar am Wochenende vom 28. Januar, und zwar vom 28. bis zum 30., wo wir, ich glaube, zum ersten Mal Commander-Partys bekommen werden, wo wir noch nicht so hundertprozentig wissen, was das jetzt genau sein wird. Also es ist immer der Punkt mit Storytelling mit drin, Storytelling through playing Commander at your BPN Premium Store. Und wir haben ja schon mal Mutmaßungen gemacht, was es sein könnte, dass es halt irgendwie vorgegebene Decks oder sowas da halt geben wird. Aber auch dazu gibt's eine Promo, und zwar die Conjurer's Closet, 5-Mana Artefakt mit dem Text: At the beginning of your end step, you may exile target creature you control, then return that card to the battlefield under your control. Also ein Flicker-Effekt.
Am Endstep. 17, glaube ich.
Genau. Wie siehst du das Produkt, und wie siehst du dieses passend zum Release rauskommende Partys-Event?
Was haben die sich dabei gedacht, denselben Release-Date zu nehmen? Also, sorry, ja, spart wahrscheinlich Shipping. Keine Ahnung, ich finde es wirklich dämlich, hinzugehen und zu sagen, hey, wir haben übrigens an diesem Tag kommen zwei Produkte raus. Das eine hat ein Preview-Event davor und das andere hat ein Release-Event danach. Also das ist halt, ja, sie haben damit Commander und Draft-Spiele abgedeckt. Wow. Ich finde es wirklich, wirklich schwierig. Die Idee von Commander Nights, Commander Parties, wie auch immer sie nennen wird, ist großartig. Wir haben von einem unserer Kunden in Siegen im Fischkrieg, haben wir auch aktuell so eine Commander-Play-Runde, wo die wirklich um Punkte spielen, wo du Punkte dafür kriegst, wenn du irgendwas Cooles machst. Zum Beispiel, du machst den ersten Combat-Damage im Spiel, kriegst du Punkte. Du tötest alle Leute gleichzeitig, kriegst du 50 Minuspunkte oder so. Also und am Ende wird dann einfach geguckt, wer hat denn die meisten Punkte? Oder wer hat denn was Cooles gemacht? Oder einen Sonderpreis oder sonst was? Das ist wirklich cool. Wenn die das wirklich so durchziehen und damit ein cooles Event draus machen, bin ich total fein damit. Hätten die das eine Woche später machen können. Oder keine Ahnung. Im Februar kommt das neue Set, im März. Also das macht mir Angst, dass sie jetzt schon anfangen, zwei Produkte, Zusatzprodukte, am selben Tag zu lesen. Wenn da nicht noch ein Ziegel leer an den Tag kommt, bin ich enttäuscht.
Ja, es ist tatsächlich schon so ein bisschen, dass sie jetzt so ein bisschen den Event-Charakter fahren von Arena, von wegen jeden Tag passiert irgendwie ein Sonderevent oder gefühlt jeden Tag, zumindest jede Woche, und das halt jetzt auch irgendwie versuchen, in Paper durchzudrücken. Aber genau, also wie gesagt, Commander-Partys, wenn es ein cooles Event wird, ist es ein cooles Event für Commander-Spieler. Das will ich gar nicht in Frage stellen, aber ich sehe das ähnlich wie du. Es ist jetzt schon viel für zwei Produkte, die jetzt nicht so hoch auf meinem Radar, auf meiner Watchlist quasi drin sind, wo ich beide denke, werde ich vermutlich skippen oder werde ich mal im Local Game Store, wenn ein Event kommt, mal mitspielen, aber mehr auch nicht. Also es ist jetzt nicht das, wo ich mir bulkweise irgendwie Draftboxen kaufe oder so. Dementsprechend, ja, wir schauen mal. Aber ja, schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr denn findet. Was könnte diese Commander-Party denn sein? Oder haben wir irgendwas übersehen? Und es wird schon angekündigt. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall, ja genau, zwei Promos an zwei Wochenende hintereinander, Ende Januar. Schreibt euch es in den Kalender, wenn ihr denn so wollt. Wir gehen mal weiter zu Ask Us Anything. Und zwar haben wir da wieder die Fragen, die ihr uns stellen könnt in unserem Discord, im Radio Ravnica / Gamery Discord. Einfach in den Thread gehen, Ask Us Anything. Und wir haben da eine lange Liste von noch Fragen, die wir abarbeiten müssen. Aber wir nehmen auch regelmäßig neue Fragen mit rein. Also ja, schreibt es auf jeden Fall rein. Wir notieren uns das und gehen dann drauf ein, wenn Zeit ist. Unsere erste Frage kommt heute von Morpheus, der fragt: Ich würde gerne mal eure Meinung zu der Preisunterschieden zwischen Europa und USA hören und wie ihr euch wertvollere Karten besorgt. Also vor allem Staples, die auf der Reserved List sind. Also Preisunterschiede zwischen USA und Europa. Erstmal eine generelle Frage: Ist der denn so groß?
Ja, tatsächlich. Also es ist riesig. Also gerade bei älteren Sachen, der amerikanische Markt ist ganz anders aufgebaut. Viele von den deutschen Leuten können sich das gar nicht mehr vorstellen, oder von den europäischen, so eine Welt ohne Cardmarket. Bei uns wird alles über Cardmarket geregelt. Europa gehört Cardmarket. Jeder, ob ich jetzt, ich habe in Italien mit Leuten Karten getauscht, nach Bratenwert von Cardmarket. Und das ist in Europa die Zahl, das ist das Ding, was du haben musst, um irgendwie Preise zu vergleichen und was zu machen. In Amerika funktioniert das anders. Es gibt keine eigene Plattform. Es gibt zwar diese TCG-Player, die da versuchen, so ein bisschen was zu machen, aber auch da ist es hauptsächlich Händler. Du gehst hin, nimmst deine Karten, verkaufst die an einen Händler für einen Buylist-Preis, der täglich schwankt oder eben dann halt sagt, okay, ich habe genug von dieser Karte, ich gebe dir nur noch 10 Cent dafür. Und das ist wirklich was, wo ich sage, es ist unangenehm. Und tatsächlich hatte ich neulich ein sehr, sehr unangenehmes Tauschgespräch und einen Tausch, der sehr schief gelaufen ist, weil es eben diesen Unterschied zwischen Card Market und amerikanischem Markt auf einmal gab und eine Person eben die ganze Zeit nach amerikanischem Standard versucht hat zu tauschen. Und das ist sehr unangenehm. Und dementsprechend teiltet die auseinander, trennt das komplett. Wenn ihr aus Europa kommt, nutzt Cardmarket, nutzt günstigster deutscher Anbieter in Deutsch oder Englisch in einem Zustand, der diese Karte wert ist. Dann habt ihr in ungefähr eine Vorstellung, für was ihr diese Karte verkaufen könnt. Und genau dasselbe macht ihr andersrum. Es sei denn, die Karte ist natürlich Französisch, Italienisch oder Ähnliches. Dann nehmt ihr natürlich die Sprache. Aber dann könnt ihr euch ungefähr damit im Klaren sein, was eure Karten wert sind. Und ja, alles andere ist wirklich schwierig mit dem amerikanischen Markt. Das kann ich nur so weitergeben. Macht das
ja
nicht.
Das stimmt. Ich finde es vor allen Dingen interessant. Eigentlich könnte man das ja klein oder grob zusammenfassen. Das USA ist hauptsächlich zentralisiert, was quasi der Einkauf von Karten eingeht, und Europa ist dezentralisiert. Ja. Heißt, auf Europa hast du halt bei Card Market jeder individuell verkauft Karten, und in den USA ist es halt Channel Fireball, TCG, wer auch immer. Genau. Die haben halt riesen Lager an Karten und verkaufen die dann dort, oder es läuft halt über Händler. Und es hat natürlich Vor- und Nachteile. Eine Frage, die wir auch sehr häufig bekommen oder die ich halt häufig gestellt bekommen werde, ist halt so: Okay, ich soll mir Singles kaufen, aber dann muss ich ja von 10.000 verschiedenen Einzelhändlern mir quasi für ein Deck alles zusammenholen. Und das ist dann wiederum die negative Seite daran. Also ein Teil von mir würde sich, ich weiß nicht, ob ich mir wirklich ein zentralisiertes System wünschen würde. Ich weiß nicht, wie es sich
so ist. Wir haben das ja. Du kannst ja bei gewissen Händlern auf die Seiten gehen, die immer noch einen Shop fahren. Und dort kannst du dann dir alle Karten zusammensaugen. Also es gibt gerade in Deutschland auch sehr, sehr gute Läden, also gut sortierte Läden, die sich das aber natürlich bezahlen lassen, dass sie alles vor Ort haben und dass sie jetzt ein Job sind und dass du jetzt zentral bei einer Person kaufst, statt dezentral von jedem, der das günstigste rauspickst.
Ja, das stimmt. Und das ist halt immer so ein Dilemma, was man hat. Und ich weiß nicht, kaufen von Reserved List Staples, ich weiß nicht, bist du da im Markt gerade mit drin? Ja,
immer. Also aktuell würde ich es einfach nicht kaufen, weil es einfach viel zu teuer ist. Ansonsten empfehle ich jedem, auch hier, sprecht mit den Leuten, schreibt die Leute auf CardMarket an, sagt denen, ich hätte gerne Bilder. Wenn die Bilder nicht scharf genug sind oder verwackelt sind oder ganz schlimm ist immer das, wenn es ein schwarzer Rand ist und auf einem weißen Papier dann fotografiert wurde, dann siehst du die ganzen weißen Flecken nicht, sondern du musst die Vorderseite, wenn es einen schwarzen Rand hat, musst du auch auf einer schwarzen Oberfläche oder auf einer dunkelblauen Oberfläche sehen. Genauso ist es, wenn du eine weißrandige Karte hast, musst du die auf einem weißen Untergrund sehen, damit du Flecken siehst, damit du Grünspan siehst und so weiter und so fort. Und wenn dir das nicht ausreicht, dann schreib die Person an und sag, ich hätte gerne noch mal ein Bild davon. Und dann kauf die über CardMarket, bestätige die Ankunft noch nicht, guck dir die Karte an, check die Karte. Es gibt ganz tolle Videos dazu, wie man Echtheit überprüft. Und wenn du sagst, sie ist in dem Zustand, den ich haben möchte, sie ist echt und alles ist super gelaufen, das ist die Karte, die ich als Bild gesehen habe, dann drückst du auf Bestellung bestätigen, dann kriegt derjenige sein Geld und gut ist. Manche Leute machen da ein richtiges Hexenwerk draus. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Das ist ähnlich, wie wenn ich irgendwie auf den Flohmarkt gehe und mir was angucke und sage, was willst du dafür haben? Und dann sagt der andere, ja, 10 Euro, dann gucke ich nochmal nach. Ja, ist mir 10 Euro wert, dann nehme ich es mit.
Ja, naja, aber das ist doch eigentlich eine sehr gute Antwort auf diese Frage. Ich würde noch eine Frage reinnehmen, und zwar von DK31. Der fragt, worauf spielt der eigentlich Arena? Also die Plattform, für die ich jetzt gerade weiß, dass man sie spielen kann, ist ja Handy, also Mobile, iPad und beziehungsweise Tablets und halt natürlich der PC. Wenn du Arena spielst, wo spielst du es am ehesten?
Im PC. Ich habe das mal kurz am Handy installiert gehabt. Das verbraucht unendlich viel Speicherplatz, muss andauernd geupdatet werden und nein, und mein Handy ist nicht gut genug für Arena. Also ich musste so ein Workaround machen, damit ich überhaupt auf meinem Handy Arena spielen konnte. Und da ich kein Apple-Jünger bin, es tut mir leid, habe ich auch keine Apple-Geräte, dementsprechend PC.
Ja, bei mir ist es auch der PC hauptsächlich und sekundär mal das Tablet, aber das ist halt schon eher selten.
Da habe ich neulich was gelesen wegen dem Tablet und Apple und Installationsproblemen.
Ja, es hat irgendwie nicht funktionieren wollen und es stellt sich raus, man muss das Tablet einmal aus und wieder anmachen, damit es funktioniert. Sehr unüblich für eine App aus dem App Store. Aber es hat danach funktioniert und es macht tatsächlich auch, also auf dem Tablet macht es tatsächlich einigermaßen Sinn. Auf dem Handy finde ich es teilweise ein bisschen zu klein, aber es funktioniert. Eine letzte Frage noch vom Henno, der schreibt, weiß man, was es in den Shops vor Ort bei den Pre-Release-Events so gibt? Gibt es dann auch schon die neuen Commander-Decks? Da kannst du doch gewiss was zu sagen. Wie sieht das da aus? Was kann man im Laden schon kaufen, wenn ein Pre-Release-Event ist?
Also normalerweise kriegst du die normalen Booster, also die Set-Booster, nicht die Draft, also nicht mehr die Draft-Booster. Das ist nur noch bei VPN Premium Stores. Ähnlich kriegst du keine Collector-Booster. Auch die sind VPN Premium Stores. Also es sei denn, du bist beim VPN Premium Store, dann bekommst du natürlich auch diese beiden Sachen. Aber normaler VPN-Store kriegst du nicht. Alles nur in Deutsch. Du kriegst zum Release nur Deutsch, zum Pre-Release nur Deutsch. Du hast Commander-Decks da, nicht viele, aber ein paar hast du da. Und es gibt keine Theme-Booster zum Release. Auch wie das beides mal VPN Premiums können, glaube ich, drankommen. Also Commander-Decks gibt es, Pre-Release-Kits und Set-Booster hundertprozentig. Bei allem anderen ist VPN Premium, würde ich einfach den Store fragen. Jeder Store ordert auch ein bisschen was anderes.
Ja, genau. Und das darauf würde ich auf jeden Fall auch nochmal eingehen und sagen, im Zweifel halt wirklich gucken, ob euer Store auf Facebook oder Instagram oder sonst wo vertreten ist. Sonst mal einfach anrufen, mal fragen, was sie so an Ware bekommen zum Pre-Release. Aber Minimum deutsche Booster wird es, glaube ich, geben.
Immer. Ja, ja, auf jeden Fall.
Genau, und das würde uns auch schon quasi zum Ende des heutigen Podcasts bringen. Wie gesagt, lasst uns dann teilhaben, wenn ihr noch weitere Fragen zu uns habt, zu unserer Person, zu Magic the Gathering, zum Handeln mit Magic-Karten, was auch immer. Einfach in Discord kommen und dort eure Frage stellen im Ask Us Anything Reddit. Uns folgen auf Instagram, Twitter und wo auch immer ihr uns auch noch folgen könnt, egal ob beim Podcatcher eurer Wahl oder bei YouTube. Ein besonderer Dank geht nochmal raus an unsere Patreon-Goldunterstützer mit dem Namen Buster Madison, General Götterspeise und Easy Reader 24. Und natürlich auch an dich, Marc. Vielen, vielen Dank, dass du auch von unterwegs wieder dabei warst.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.